Ja, hallo, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo auch immer ihr seid. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit ganz besonderen und speziellen Gästen. Wir Podcaster sind ja immer bemüht, dass wir eng zusammenstehen, miteinander arbeiten und wir machen eben jetzt mittlerweile ja auch regelmäßig Sendungen zusammen, gerade mit den beiden, die ich euch gleich vorstellen werde. Die werdet ihr teilweise schon kennen, zumindest den einen davon, weil er bei uns schon zu Gast war. Das ist Linus und Thorsten.
Ja, hallo.
Hallo. Hallo, hallo, hallo. Vom Podcast Linus und Thorsten reden über Musik. Listen. Einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Und ich darf darüber auch hinaus auch sagen, wir stehen, glaube ich, in sehr regelmäßigem Austausch. Es gibt keinen anderen Podcaster, mit dem ich in so regelmäßigem Austausch stehe, also so teilweise im Minutentakt fast, wie mit euch, insbesondere Linus, wie mit dir, ne? Zack, 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 kurze Sachen klären, absprechen. Und nachdem ich die große Ehre hatte, letztes Jahr bei euch zweimal zu Gast sein zu dürfen zum Thema Musik aus dem Jahr 1973, Alben und Titel, in zwei Folgen, dann haben wir gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Wiedereinladung. Ihr kommt auch zu uns in den Podcast. Dazu haben wir dann teilweise schon eine Kleinigkeit verwirklicht, nämlich Linus, der bei uns war mit der wunderbaren Folge über Yard Rock. Ich glaube, das war in der ersten Februarwoche. Aber heute kommt jetzt wirklich der große Auftritt von Linus und Thorsten bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, Tag, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, nee, wir freuen uns natürlich auch tierisch, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen und dadurch vielleicht noch ein paar mehr Leute uns kennenlernen. Das soll ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck sein, so wie es hoffentlich letztes Jahr auch bei dir ein bisschen geklappt hat, dass Leute, die unseren Podcast hören, vielleicht bei euch mal reinhören und so weiter.
Bevor wir jetzt tatsächlich zum eigentlichen Thema unserer Sendung kommen, natürlich vorab mal die Frage an euch beide. Woher kennt ihr euch und wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zusammen zu machen?
Wir haben uns im Bremer Jazzchor kennengelernt.
Ja.
Thorsten als Sänger, ich als Leiter dieses Chores von 2001 bis 2010 habe ich das gemacht und Thorsten hat im Bass gesungen. Und dann haben wir irgendwie einen ähnlichen Musikgeschmack festgestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich habe einen Verdacht. Hast du auch einen?
Ich habe auch einen Verdacht. Also wir haben während dieser Chorzeit ja auch uns schon ein bisschen über Musik ausgetauscht und nicht zuletzt durch das, was du mit uns geprobt hast und aufgeführt hast, merkte man ja schon, da gibt es ja eine Schnittmenge. Das war schon offensichtlich.
Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwann vom Chor-Etat ein neues Keyboard gekauft haben. Mhm. Und das hat so einen Spaß gemacht, darauf zu spielen, dass ich immer die ganze Pause in der Mitte der Chorprobe irgendwie drauf rumgeklimpert habe und dann halt mal was gespielt habe von Randy Newman oder von Steely Dan. Und ja, du hast das dann immer gleich erkannt und mich darauf angesprochen. Das war natürlich toll.
Ja.
Ja. Ja, und dann schnell weitere gemeinsame Vorlieben entdeckt, dass wir beide Joe Jackson mögen, Ben Folds, 10cc. Und ja, so kam es eigentlich, dass wir uns musikalisch kennengelernt haben.
ECstasy auch, ne?
Ja. ECstasy auch, aber da kennst du dich tatsächlich etwas besser noch aus als ich. Genau wie bei Genesis, ja, höre ich auch total gern. Mhm. Aber ich würde mal sagen, so bei denen, die ich gerade genannt habe, da sind wir beide sehr versiert und kennen das meiste, was die aufgenommen haben.
Ja. Ja, wie kommt es denn dann zum Podcast? Das ist ja dann der entscheidende Schritt, warum wir alle hier heute zusammen sind.
Das stimmt.
Wir haben die Idee.
Wir haben irgendwann gedacht, oder ich habe mal gesagt, Mensch, wir reden wirklich viel über Musik im privaten Kreis und manchmal geht das Leuten auch auf den Geist vielleicht so. Die sind dann zum Geburtstag eingeladen und müssen uns zuhören. Und wir haben dann gedacht, naja, vielleicht kann man das auf eine etwas freiwilligere Basis stellen. Man bietet mal was an, was dann jeder oder jede hören kann, wenn er oder sie sich danach fühlt und nicht, wenn er oder sie mit uns am Tisch sitzt und nicht weg kann.
Na gut, die hätten einfach weghören können oder sich andere Gesprächspartner suchen. Aber ja, wir haben uns dann ab und zu, glaube ich, auch mal so einfach zu Musikhörabenden getroffen, uns gegenseitig was vorgespielt, bisschen fachgesimpelt und so weiter. Und ja, irgendwann kam dann diese Idee auf. Also ich habe auch schon immer viel Musikpodcasts gehört. Vielleicht war das auch eine Inspiration. Also
ich nehme mich gar nicht.
Ja, ich habe eigentlich tatsächlich zwei Inspirationen gehabt. Es gab einen amerikanischen Podcast, der hieß The Great Albums. Und das haben zwei Typen gemacht, die auch ganz offensichtlich keine Profis waren. Und ich habe sie mir trotzdem ganz gern angehört. Das war so eine meiner Inspiration. Ich habe gedacht, das kann ich auch oder das können wir auch. Und dann so ein bisschen vielleicht noch so, was wir hier ja versuchen anzustreben in unserem Podcast, ist eine gewisse Vielseitigkeit. So ganz viele Genres auch innerhalb einer Folge, die wir spielen. Also absichtlich das auch so ein bisschen so aussuchen, dass es abwechslungsreich ist. Ja. Und da bin ich ein bisschen inspiriert von Arndt Zeigler. Thorsten, dir natürlich bekannt, weil er ein Radio Bremen-Mann ist. Du kennst den vielleicht nicht, Raoul. Und der hat so eine Radiosendung auf Bremen 2. Früher war es Bremen 4, jetzt glaube ich auf 2. Mhm. Und der spielt auch ganz viel so ein bisschen abseitigen Pop einfach. Und das war für mich auch eine Rieseninspiration. Arndt, wenn du zuhörst, wir sind Fans.
Ja, und dann kam das, dann kam das irgendwie so, wir haben dann mehrfach gesagt, oh Mensch, man sollte doch mal einen Podcast machen. Und das war dann irgendwie so konjunktiv und dann vergingen wieder Monate. Und dann gibt es jetzt eine Richtung, ich habe jetzt davon gesprochen, schon vorhin im Vorfeld. Es gibt so zwei Legenden. Eine ist gewesen, irgendwann hatten wir dann Entschlusskraft genug, um uns wirklich das Equipment anzuschaffen und zu fragen, was müssen wir mit der GEMA machen und so weiter. Meine liebe Frau hat allerdings gesagt, du, nee, das war anders. Linus Frau und besagte Geli, die haben irgendwann gesagt, hört doch mal endlich auf, drüber zu reden und macht das. Also, dass das nicht so intrinsisch war, sondern mehr so ein bisschen hingeschoben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, wo du es sagst, ja, ist möglich.
Ja, hört auf zu reden, redet.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, so kam das im Großen und Ganzen.
Ich sehe Parallelen zu uns. Auch wir versuchen ja musikalisch doch ein großes, breites Spektrum abzugreifen, wobei es gibt immer noch Teile des Musikuniversums, wo wir noch überhaupt nicht waren. Und das andere ist, dass ihr einer der wenigen, vor allen Dingen, ich sag mal, Wohnzimmer- oder Küchen-Podcasts seid, die tatsächlich Musik abspielen.
Ja, das stimmt.
Das haben unsere beiden Podcasts zusammen. Das macht sonst, also im deutschsprachigen Raum wüsste ich, muss überlegen, wer tatsächlich länger als 20 Sekunden seine Musik da abspielt. Also insofern es ist kein Wunder, dass wir zusammengefunden haben.
Ja, bis auf die Profis natürlich, ne? Ja, die irgendwelche Radiosender oder so dahinter stehen haben. Die können ja Musik spielen, bis sie schwarz werden. Also für mich ist, das wollte ich vielleicht noch ein bisschen abschließen, bevor wir vielleicht auch endlich mal ein bisschen Musik spielen sagen. Für mich ist Listen irgendwie so ein bisschen der Podcast, den ich gern hören würde. Also deswegen haben wir den auch so entwickelt. Also thematische Playlists, ne, die wir sozusagen am Anfang haben. Wir haben immer so eine Rubrik, die heißt Four Tops. Da suchen wir uns jeweils 4 Songs aus zu einem Thema. Ne? Und welcher Musikfan hat nicht schon mal thematische Playlists oder Mixtapes oder irgendwas gemacht? Und dass wir eben wirklich möglichst viele verschiedene Genres abbilden, auch innerhalb einer Folge, dass man Geheimtipps vielleicht bekommt. Da habe ich mich auch mal gefreut in Podcasts, wenn ich Sachen kennengelernt habe, die ich noch nicht kannte. Und eben auch ein bisschen Hintergründe, dass man ein bisschen was über die Künstler erfährt oder die Künstlerinnen und ein bisschen was Persönliches von den Hosts. Und all das haben wir so ein bisschen versucht, da so reinzurühren in den Mix und sind ganz zufrieden. So ähnlich haben wir uns das vorgestellt.
Ja, das sehr schön. Ja, auch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir machen auch den Podcast, den wir am liebsten gerne hören würden, wenn es ihn nicht gäbe. Also oder da es ihn so nicht gibt, machen wir ihn selber. Also auch da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Wie ihr wisst, haben wir auch eine weitere Verbindung. Immer einen roten Faden bei euch, ne, in der Sendung, den ihr abarbeitet. Das haben wir auch. Deswegen wird meine nächste Frage euch nicht überraschen. Welches Thema habt ihr denn heute mitgebracht?
Ja, wir haben natürlich gedacht, es wäre ja ziemlich dämlich, bei euch jetzt einfach eine von unseren Folgen zu machen, also jetzt sich eine thematische Playlist auszusuchen. Deswegen haben wir uns was ganz anderes ausgedacht.
Ja, und zwar kannten wir oder kennen wir ja immer noch nicht alles, obwohl wir doch inzwischen einiges kennen und wissen. Und so ist in den letzten Jahren immer wieder die Situation entstanden, in der Linus mir was näher gebracht hat oder umgekehrt, was uns bisher entgangen war jeweils. Und wir wollen heute jeder 3 von diesen Fällen hier zum Vortrag bringen und zum Klingen. Und wir haben uns ausgedacht für diese Folge einen Titel, der ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber er ist so zutreffend. Thank you for the music.
Ja.
Und ja, mit dem kleinen Untertitel in Klammern, ich höre was, was du nicht hörst.
Es ist natürlich so, dass wir in jeder Folge, also spielst du, Thorsten, ein oder zwei Songs, die, von denen ich noch nie gehört habe, aber wo ich die Künstler vielleicht auch gar nicht kenne.
Und andersrum.
Aber heute geht es tatsächlich um KünstlerInnen, die man dem anderen mal anempfohlen hat und das richtig eingeschlagen ist. Also wo wir dachten, hey, das ist spitze, ich habe 4 Wochen lang nur das gehört. Und also so in diese Richtung geht es tatsächlich alles, was ich heute spiele.
Ganz tolles Thema. Ich bin super gespannt. Wer fängt an?
Ja, bei mir geht's los mit Godly and Cream. Nicht, dass ich die vorher nicht schon gekannt hätte. Also ich war schon als Teenager Fan der Band 10cc und das war auch eine unserer Gemeinsamkeiten. Das ist, also Godly and Cream, Lol Cream und Kevin Godly, das ist eine Hälfte von 10cc. Das ist eine englische Band aus Stockport, das ist bei Manchester. Die hatten relativ große Erfolge in den 70er Jahren, zwischen 73 und 78, 5 Top 10 Alben und 11 Top 10 Singles in den UK Charts. Das ist ein Art Zungenbrecher. Und 3 Platten von denen, die nacheinander rauskamen, Sheet Music, The Original Soundtrack und How Dare You, sind alles All-Time-Favorites von mir, die ich liebe. Die beiden anderen Mitglieder waren Graham Goldman und Eric Stewart. Alle 4 waren Sänger und konnten größtenteils auch viele Instrumente spielen. Und trotz recht starker Art-Rock-Tendenzen, vor allem auf den Alben war ziemlich schräges Zeug zum Teil drauf, hatten die großen Erfolg. Es gab so 2 Songwriting-Teams innerhalb der Gruppe. Stewart und Goldman waren eher so für die pop-orientierten Songs zuständig und Godly and Cream mehr so experimentellerer Natur waren die Sachen, die die geschrieben haben. Die hatten auch so einen Background, also waren eigentlich auch bildende Künstler gewesen. Die haben sich dann 1976 getrennt. Godly and Cream haben als Duo weitergemacht und also ich kannte 10cc, ich wusste, dass Godly and Cream auch Solo weitergemacht hatten, aber ich kannte eigentlich nur die Singles aus den 80ern, weil ich bin ja 73 geboren, also als die ihre ersten Platten aufgenommen haben, da habe ich das nicht mitbekommen und Thorsten hat mir dann gesagt, hör dir doch mal die frühen Alben an. Ich glaube, du hast mir sogar das Album L tatsächlich auch mal ausgeliehen und ich habe gedacht, mein Gott, wie geil ist das denn? Bei mir geht es heute um das Album Freeze Frame, das war das 3. Album von Godly and Cream, dem Duo. Auf dem spielen sie fast alle Instrumente selber. Auf einigen Tracks spielt Phil Manzanera mit, das war der Gitarrist von Roxy Music. Der wohnte in der gleichen Straße wie Godly, zufällig, und dadurch hatten sie sich kennengelernt. Und auf dem Song, den wir gleich hören werden, gibt es einen sehr berühmten Gast, nämlich Paul McCartney, der hier im Background singt. Okay, wir hören mal rein in einen für mich ganz wunderbaren Song. Es ist der letzte auf dem Album und er heißt Get Well Soon. I've never liked the taste of Lucozade. Another sip of hospital champagne. Charge your glasses, Radio Luxembourg. Get well soon, get well soon, get well soon. Am I the only one tuned in to Luxembourg tonight? Do they only program music to accompany my cough? Lousy words and drab percussion fading in and out of Russian. I haven't got the strength to turn it on.
Mhm. Ich würde gern was dazu sagen. Also Godly and Cream sind mir bekannt. 10cc-Verbindung war mir bekannt. 10cc eigentlich bei mir tatsächlich wegen I'm Not in Love und Dreadlock Holiday ein Begriff. Für mich 2 überragende Popsongs der 70er, wie ich finde. Die Band 10cc ansonsten von ihren Alben nicht so sehr und muss ich auch entdecken, entdecke ich zurzeit auch gerne so Art-Pop. Ich glaube, der Begriff ist eben gefallen, finde ich sehr
Gibt's viel passend zu entdecken. Gibt es viel zu entdecken auf den Alben.
Ja, das glaube ich, ja. Und die, ja. Und die Sparks fallen mir dazu auch ein. Also ich würde die Sparks da durchaus in der, ne, in der Nähe zu sehen. Und ich habe sogar ein Album von Godley & Cream aus dem Jahr 83. Ich glaube, das war, da war nochmal ein Cry, glaube ich, war da drauf. Ein großer Hit von denen, haben sie ein ganz spektakuläres Video gemacht.
History Mix, ja, wo sie, wo sie alte Sachen nochmal neu gemixt haben und dann ein paar neue Stücke
alles klar.
dazu jedenfalls, gemacht.
Genau. Und der Song selber hat mir gut gefallen, aber man muss ihn sich genauer anhören jetzt. Aber er scheint sehr sehr komplex und raffiniert zu sein. Aber gefällt mir gut.
Das stimmt.
Mhm. Also die 70er Sachen sind schon anders als die aus den 80ern. Das muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall solltest du dir 10cc, vor allem so die Sachen, wo Godley & Cream noch dabei waren, mal reinziehen. Auf den Alben sind tolle, verrückte Sachen drauf. Und auch, wie gesagt, die ersten drei Godley & Cream Platten, vier eigentlich, Ismism finde ich auch noch großartig. Danach, finde ich, haben sie sich vielleicht zu sehr auf andere Sachen konzentriert, auf die ich gleich noch komme.
Ja.
Witzig, dass du die Sparks erwähnst, weil das ist auch eine der Bands, die ich durch Thorsten kennengelernt habe und die ich heute nicht spielen werde. Ich habe versucht, so ein bisschen stilistisch abwechslungsreich zu sein, und Sparks sind, wie du schon sagst, gehen auch vielleicht so ein bisschen in diese Richtung, ein bisschen leicht verschrobener Pop. Deswegen werde ich die heute nicht spielen, aber auch eine Band, die ich durch Thorsten kennen und lieben gelernt habe. Nochmal kurz ein bisschen zu diesem Album Freeze Frame von 1979. Es ist eigentlich unmöglich, den Sound des Albums zu beschreiben. Also alle anderen Songs sind komplett anders als dieser hier. Aber es ist irgendwie immer spannend und unkonventionell. Sie haben auch merkwürdige Ideen gehabt, wie man überhaupt Songs aufnehmen kann. Zum Beispiel, geh mal ins Studio, spiel irgendwas, danach gehe ich rein, spiele auch was, aber ich höre mir nicht an, was du gespielt hast. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Solche Sachen hört man darauf auch. Es gab eine Single von dem Album, An Englishman in New York, nicht der Sting-Song, sondern ein anderer Song mit gleichem Titel. Der ist textlich und musikalisch total skurril, war aber ein Top-10-Hit in Belgien und den Niederlanden. Ich weiß bis heute nicht mehr, was die
das
sich daran
konnte.
Ja, Wahnsinn. Und zu dieser Single haben Godley & Cream dann ein Musikvideo gemacht, das übrigens auch ziemlich skurril ist, und haben daran Gefallen gefunden. Das war der Beginn einer sehr produktiven zweiten Karriere als Regisseure für Musikvideos. Da waren sie auch gerade in der richtigen Zeit unterwegs. 1981 wurde MTV aus der Taufe gehoben, und sie haben in den 80ern über 50 Musikvideos gemacht, und darunter sind viele, an die ich mich noch erinnern kann. Ich habe ja damals immer Formel 1 geguckt, und ich habe auf jeden Fall damals bei Formel 1 gesehen Every Breath You Take von The Police, A Rocket von Herbie Hancock, vielleicht erinnert ihr euch mit diesem komischen...
Wo die Schuhe aus dem Schuh
tanzen. Genau. Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood, wo sich, glaube ich, der russische und amerikanische Präsident in so einem Boxring begegnen. Don't Give Up von Peter Gabriel und Kate Bush. Und eins meiner Lieblingsvideos überhaupt aus dieser Zeit, weil ich ja Beatles-Fan war, When We Was Fab von George Harrison. Das war auch eine Godley & Cream-Produktion. Wunderbar. Und ihr eigenes Video von Cry, was du vorhin schon erwähnt hast, das galt damals auch als bahnbrechend, weil sie eben diese Überblendtechnik zwischen den Gesichtern, erinnert ihr euch vielleicht auch dran?
Morphing oder so.
Genau, Morphing hat man das, hat man das auf jeden Fall später genannt, als man das digital machen konnte. Aber das ist ja so noch so analog gewesen, ne? Aber auch tolles Video. Einfache Idee, aber toll umgesetzt. Also, Godley & Cream, Freeze Frame, durch dich kennengelernt, Thorsten. Vielen Dank nochmal. Und thank you for the music.
Ja, Linus, jetzt habe ich hier mein erstes Beispiel, wo du mir mal was Schönes empfohlen hast. Und bei mir sind das bei diesen drei Beispielen, die ich heute habe, sogar drei unterschiedliche Arten, wie du mir das näher gebracht hast. Da staunst du, ne?
Da bin ich gespannt.
Ja, und ja, was ist jetzt passiert? Wie bin ich von dir auf The Divine Comedy gebracht worden? Wir hatten über WhatsApp so ein kleines Lyrics-Quiz gemacht. Wir haben uns so gegenseitig anfangs Zeilen von irgendwelchen Songs geschickt, und der andere musste raten, wo die herkamen. Und dann hat Linus ein Zitat gebracht: You and I go together like the molar and the drill. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen.
Und da war ich sehr überrascht.
Ja, weil ich nämlich bis zu dem Zeitpunkt The Divine Comedy gar nicht kannte und auch nicht sagen konnte, ja, das ist Sticks and Stones von eben The Divine Comedy. Ja, großer Fehler, sagte Linus, kennst du nicht, sieh doch mal zu. Dann habe ich mir kurz darauf mein erstes Divine Comedy Album gekauft, das war Bang Goes the Knighthood aus dem Jahre 2010. Und ja, darauf war und ist ganz wunderbare Popmusik in unterschiedlichsten Spielarten, das ist dann noch Chamber Pop oder Kammerpop genannt worden. Ja, und unter anderem war dieser Song da drauf, The Complete Banker.
Sends run tests and analyze. We'll crunch the numbers, 'cause the numbers never lie. Well, maybe this recession is a blessing in disguise. We can build a much, much bigger bubble the next time. And leave the rest to clean our mess up. Well, that's just me, the complete banker in a black Bentley. Margaret Thatcher right next to me. Oh, how I hanker for the good old days. When I was free as a complete banker, I'm a conscience free, malignant cancer on society. And one day you let your guard down.
Guter Song.
Ja, finde ich nach wie vor. Und ausnahmsweise mal ein sehr bissiger und sozialkritischer Text von Neil Hannon, der hier mit der Fahrlässigkeit der Banken abrechnet, die 2008 zur weltweiten Finanzkrise geführt hat.
Also Divine Comedy kenne ich auch nur relativ grob. Ich würde sie aber auch so in Richtung Art Pop, Chamber Pop einordnen, ne? Oder ist das eigentlich ein Mannunternehmen, ne? Jo. Oder? Das ist keine richtige Band.
Ja, kann man so sagen. Es ist eine Band, aber es bestimmt einer die Richtung vor, schreibt die Stücke. Das ist der
besagte Neil. Und ich sehe auch Ähnlichkeiten zu eben erwähnten Tennessee und Sparks so ein bisschen, ne? Also so ganz auch so ein bisschen, ja, wie Chamber oder Art Pop oder so. Spannend, sehr britisch, ne?
Oh ja.
Muss man
ja
sich auch in Ruhe mal anhören, um den Text mitzukommen. Ja, sehr
schön. Also ich war, und dann kam es, wie es kommen musste, und da diesen Modus Operandi kennt Linus von mir. Ich bin total begeistert gewesen von diesem ersten Album, und dann eben, wie es meine Art so ist, habe ich den ganzen Backkatalog erkundet und auch mir Stück für Stück die ganzen Platten, Alben angeschafft, und dann habe ich da nicht Halt gemacht, sondern habe noch ein gutes Dutzend Maxis mir gekauft, weil da immer noch das ein oder andere Stück drauf war, was ich noch nicht kannte.
Man hätte ja eventuell ein Stück nicht im Schrank haben können.
Richtig,
ja.
Richtig.
Unvorstellbar.
Ich hab da entschlossen gegen angearbeitet, gegen diesen Zustand. Ja, und seither ist Vorfreude auf jedes neue Album. So viele macht da nicht, Neil Hannon. Also du freust dich mit mir, und wir waren ja auch schon auf mehreren Konzerten
gewohnt. Ja, ja.
The Divine Comedy. Vielen Dank.
Ja, also dafür nicht. Ja, wie Dinge sich gegenseitig, das hätte ich fast bedingen gesagt, aber das ist irgendwie ein blödes Wort, wenn sich Dinge bedingen. Mhm. Wenn sich Dinge bedingen, das ist schon wieder so ein Zungenbrecher.
Das ist schwierig, dann sag das doch nicht.
Ich versuche ein anderes Verb zu finden. Wie so Verbindungen entstehen, das ist schon eine lustige Sache, denn dadurch, dass ich dir The Divine Comedy gezeigt habe, habe ich die nächste Band, die ich jetzt vorstelle, kennengelernt. Also, es sah so aus. Ich hatte, wie gesagt, Thorsten auf der Divine Comedy gebracht. Er hat seinen Komplettisten-Gen walten lassen. Er hat eine Band namens The Duckworth-Lewis Method entdeckt. Die hatten wir auch bei uns im Podcast schon mal. Die haben zwei Konzeptalben über Cricket gemacht. Britischer geht's nicht. Und darüber habe ich, darüber hat Thorsten Thomas Walsh entdeckt. Der hat zusammen mit Neil Hannon dieses Duo gebildet, The Duckworth-Lewis Method. Und der hatte aber auch eine eigene Band, die heißt Pugwash. Und die hast du, Thorsten, mir dann irgendwann mal gezeigt. Eine irische Indie-Pop-Band, gegründet 1999. Und Thomas Walsh ist eigentlich da sozusagen der Neil Hannon von Pugwash, denn der ist eigentlich auch das einzige feste Mitglied, hat zum Teil manchmal die Sachen auch allein aufgenommen, aber eben unter diesem Bandnamen veröffentlicht. Die Musik ist ein bisschen anders als Divine Comedy, etwas weniger barock anmutend zum Teil, ganz eindeutig inspiriert von den Beatles, von ELO und auch von XTC. Er ist großer Fan von XTC und Andy Partridge. Und als Beweis hören wir uns mal eben einen Song an und der heißt To the Warmth of You.
Seasons pass faster than fruit flies, decades dissolving like sulfadine. Pity my head's not aching now, such a shame my heart is the opposite way. Bring me home beside the fire, take me back to waiting for you. See the world through my youth again. Bring me home to the warmth of you.
Ja, Volltreffer. Absoluter Volltreffer. Der Bezug zu Ecstasy ganz klar und deutlich zu hören. Also ein paar Ecstasy-Titel schwirren mir gerade durch den Kopf. Muss ich mir unbedingt genauer antun. Wieder auch sehr britisch. Passt zu den Bands, die wir eben schon hatten, so ein bisschen. Ich war nur irritiert. Habe ich falsch geguckt? Das erste Album ist aus dem Jahr 69? Oder gibt es da...
Nee, das kann nicht sein. Es gab, glaube ich, mal eine andere Band, die so heißt.
Ah, okay.
Aber nein, das ist dann, muss eine andere Band sein.
Alles klar. Aber ja, genau meine Kragenweite fand ich...
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ah, toll.
Super. Ja. Das war von dem Album The Olympus Sound aus dem Jahr 2011, das fünfte von bisher insgesamt 7 Alben von Pugwash. Und tatsächlich ist es auch so, dass auf der Platte viele unserer, Thorsten, gemeinsamen Helden mitspielen. Also Neil Hannon ist am Keyboard dabei auf relativ vielen Songs. Einmal spielt Ben Folds Klavier und Andy Partridge ist auch dabei und hat einen Song mit Thomas Walsh zusammengeschrieben und singt da Background. Und das Streicher-Arrangement, das wir gerade gehört haben auf To the Warmth of You, das ist von Dave Gregory, auch dem auch von XTC.
Ja,
so. Ja, ganz tolle Musik, die ich durch dich kennengelernt habe, Thorsten.
Ja, dann kann ich mich ja gleich trefflich revanchieren. Ich sprach von drei unterschiedlichen Arten, wie du, Linus, mir das näher gebracht hast jeweils. Beim nächsten Interpreten war das über ein Geburtstagsgeschenk. Das erste Mal war das Lyrics-Quiz, jetzt kommt das Geburtstagsgeschenk. Und zwar hast du mir wahrscheinlich 2013, weil das im Frühjahr 2013 erschienen ist, das Album, mitgebracht, The Raven That Refused to Sing, Klammer auf, and Other Stories, Klammer zu, von Stephen Wilson.
Ja, das stimmt, das habe ich, das weiß ich noch.
Ich mache
Preisschild einen. War noch drauf, was daran erinnere ich mich.
Das ist vielleicht immer noch drauf.
Ja. Peinlich.
Peinlich, peinlich. Stephen Wilson war Mitglied bei Porcupine Tree, 25 Jahre, wie ich das so nachgerechnet habe, von 87 bis 2012. Und dann wurde die Bandgeschichte erstmal unterbrochen, weil er auch andere Dinge vorhatte, die er auch nebenbei schon gemacht hat. Unter anderem hat er eine Band gehabt zusammen mit Tim Bowness namens No Man. Und die beiden machen im Übrigen auch einen hinreißenden Podcast zusammen.
The Album Years. Also
das ist ja der Hinweis, den du uns gegeben hast, wo wir dabei sind. Thank you for the music or thank you for the podcast.
Oh ja.
Also da bin ich auch so reingefallen und habe gedacht, Gott, ist das schön. Super, also den beiden zuzuhören, obwohl die keine Musik spielen. Und das ist ja.
Würden die noch Musik spielen, wäre es für mich der perfekte Podcast.
Ja, Stephen Wilson hat dann ab 2008 Solo-Veröffentlichungen auch schon gemacht, also auch während seiner Zeit bei Porcupine Tree. 2013 kam besagte Platte The Raven That Refused to Sing raus und das ist für mich ja die Quintessenz des Retro-Pock, möchte ich mal sagen. Das ist wirklich so fein beobachtet und zugehört und dann daraus was Mitreißendes und Tolles und Abwechslungsreiches gemacht, habe ich so eigentlich nicht erlebt vorher und hinterher. Ich würde echt ein Superlativ benennen.
Ja, absolut. Ich habe die Platte ja, also ich habe die Platte ja auch kennengelernt, auch durch einen Freund, mit dem ich irgendwann mal, ein Kollege war das, mit dem bin ich irgendwann mal nach Haus gefahren im Auto und dann lief diese Musik. Und gesagt, was ist das denn? Und dann wurde ich aufgeklärt und ja, Wahnsinn. Vielen Dank nochmal an Martin Vielleicht hört siehst er jetzt
du, komm, da kann man das weiterreichen. Das ist auch toll, ja. Ja, unter anderem sind auf dieser Platte dabei der Gitarrist Guthrie Govan und der Schlagzeuger Marco Menemen. Die beiden sind zwei Drittel des Super-Trios Aristocrats. Dann ist Theo Travis dabei, der allerlei Blasinstrumente spielt. Der war schon bei Porcupine Tree und ist zurzeit bei Soft Machine.
Ach was.
Die gibt's ja auch noch in einer aktuellen Besetzung. Die habe ich letztes Jahr in Bremen gesehen. Also auch ein großes Vergnügen. Und dann kommt's ja noch. Produziert wurde die Platte von Alan Parsons, der sogar angeblich auf einem Stück Gitarre spielt. Und die Streicher-Arrangements sind von Dave Stewart. Und zwar nicht von Dave Stewart von den Eurythmics, sondern von dem Prog-Keyboarder Dave Stewart, der unlängst auch Thema bei uns war. Also es ist alles, wie Linus vorhin schon sagte, das ist alles so verbunden und verquirlt und es ist kein Wunder, dass wir eigentlich doch immer wieder so auf die gleiche Musik kommen. Da sind so viele, die ihre Finger hierhin und oder hier oder dort drin haben. Richtig klasse. Anderthalb Jahre später, glaube ich, ungefähr war es, dass ich mit meinem Freund Thomas ein Konzert besucht habe von Stephen Wilson in Hamburg im CCH. Das hatte 2 bis 3 Nachteile, nämlich dass relativ wenig vom Raven gespielt wurde, sondern sehr viel von dem Nachfolgealbum, das ich nicht mehr so toll fand, And Cannot Erase. Dann war das CCH in Hamburg irgendwie ein ganz furchtbar kalter und nackter Konzertsaal. Und es war eine komplett neue Bandbesetzung. Also keiner von den eben genannten Helden war da. Das waren gewiss keine schlechten Musiker, aber es war trotzdem so, weil meine Erwartungshaltung so hoch war, wegen des besagten Albums, war das eher so ein bisschen enttäuschend.
Ich fand's gut.
Warst du auch
da? Ich war auch da, natürlich. Haben wir uns da gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Nick Banks hat Bass gespielt, auf jeden Fall.
Ja, der hat ja auch schon bei Raven
gespielt. Ja, ja. Und ich meine, der Keyboarder war auch der gleiche.
Ach.
Der Drummer war nicht, der war muss auf einer anderen Tour gewesen sein.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das ein bisschen hinter meinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Egal, was bleibt, ist diese Wahnsinnsplatte. The Raven That Refused to Sing. Das bleibt mein Lieblingsalbum von Stephen Wilson. Nicht nur das. Und das Problem ist natürlich da wieder, wie wir es auch im Podcast bei uns ab und zu haben, man kann kaum mal eine Minute rauspicken, die diese ganze Bandbreite abbilden würde. Ja, und um diese Minute rauszupicken, fand ich mich vor die Qual der Wahl gestellt, entweder das wahnsinnig furiose Anfangsstück Luminol zu bearbeiten.
Ja, großartig.
Oder das zum Niederknien schöne Drive Home.
Auch großartig.
Ich habe das gelöst, indem ich ein drittes genommen habe. Und so hören wir jetzt nochmal einen Ausschnitt aus The Holy Drinker.
The Holy Drinker and his curse, a constant surfage to unquenchable thirst. Stupor, the night gives birth, the devil rises from right out of the air.
Ja, Stephen Wilson ist mir natürlich ein Begriff, nicht zuletzt durch den von dir eben schon erwähnten Podcast, Thorsten, den wir wirklich nur wärmstens, man muss ein bisschen Englisch können, ne? Muss man dazu fairerweise sagen.
Ja, und außerdem muss man auch möglichst viel Musik kennen, ja, weil die halten sich ja überhaupt nicht damit auf, irgendwas zu erklären.
Ja, ja, genau.
Also die gehen einfach davon aus, man kennt das alles.
Ja, 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 genau. Also ich darf zumindest sagen, ich kenne ungefähr immer 75% der Sachen, die da ansprechen. Also meistens in guten Zeiten. Jedenfalls, das ist schon was für Fortgeschrittene, ne? Muss man ehrlich sagen.
Auch für Nerds.
Für Nerds.
Für Nerds wie dich und uns.
Ja, genau. Nein, aber ich kannte ihn als Kopf von Porcupine Tree. Ich habe auch einen Kollegen, der großer Fan von ihm ist. Und Rock aus den 70ern ist für mich auch noch ein Universum, was ich mir erarbeiten muss. Genesis und Gentle Giant und Co. kenne ich alle so einigermaßen. Aber den Prog-Rock, den man jetzt aus dem letzten, aus welchem Jahr war dieses Album nochmal?
2013.
2013, okay, also in den letzten Jahren, also so aktueller Prog-Rock, da bin ich noch ein bisschen unbehauen. Ich bin um Porcupine Tree immer so ein bisschen so drumherum gerannt und habe geschnüffelt, aber mir noch nie so richtig aktiv angehört. Das, was ich so in Erinnerung habe, ist, dass es doch ein bisschen aggressiver und härter ist. Mhm. Da muss ich noch näher mich dran bewegen und das war jetzt eine gute Gelegenheit, mich damit näher zu beschäftigen. Ich bin richtig neugierig geworden. Das Cover zum Beispiel von dem Album kannte ich schon. Insofern ist das ein toller Tipp. Und ansonsten, Steven Wilson ist mir natürlich bekannt als Produzent und Remixer von, ja, glaube ich, fast jedem Ecstasy-Album oder jedem Album, an dem mein Herz hing in den 70er und 80er. Insofern eine Koryphäe. Ja. Und er ist jetzt verstärkt auch auf TikTok mit seinem Kumpel, dem Tim. Ne? Die besprechen mittlerweile auch die Album-Years, zumindest teasermäßig, auf TikTok seit einem Monat. Also,
das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass sie nicht nur darüber sprechen, sondern dass er natürlich auch, wie du schon sagtest, sehr, sehr viele Remixe gemacht hat von Jethro Tull über Black Sabbath, Gentle Giant, King Crimson.
Ja, genau.
Und der kennt die Musik wirklich, wirklich.
Ich finde nur, er sieht Scratch, absolut sozusagen total aus wie der Anti-Rockstar. Wenn man den so auf der Straße trifft, denkt man, das könnte ein Kollege von mir sein, aber dass das im wahrsten Sinne des Wortes ein Rockstar ist, der, ich glaube, seit 20 Jahren immer die gleiche Brille auf hat, ne?
ist wirklich ein Phänomen. Froh sind, dass die Augen nicht schlechter geworden sind.
Ja, vielleicht das. Ja, super Tipp. Also ich bin richtig neugierig drauf geworden, mir das Album näher anzuhören. Ja.
Das ist fein.
Ja, ja. Das ist eine super Platte. Die wurde auch damals sehr gehypt, so in diesen Kreisen, die halt Prog mögen. Eclipsed auf jeden Fall, das Album des Jahres damals. Und ich glaube auch Album des Jahrzehnts, als sie das irgendwann mal gekürt haben. Ja. Und ich finde durchaus zu Recht.
Ja.
Bin ich wieder dran?
Linus.
Mensch, dann bin ich ja schon bei unserem letzten Stück, also bei meinem letzten Stück.
Mein Gott.
Ja. Ja, irgendwie lese ich hier immer deine Brosamen auf, habe ich das Gefühl. Eben habe ich Pugh Bosch vorgestellt, die viel mit Divine Comedy zu tun haben. Du hast eben Dave Stewart erwähnt. Und der ist auch in der Band dabei, die ich jetzt vorstellen möchte.
Was?
Die ich natürlich auch wiederum durch dich kennengelernt habe, nämlich National Health. Kennt man jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick oder ist vielleicht nicht so eine super bekannte Gruppe. Man kann sagen, dass Thorsten mich ganz allgemein so ein bisschen der sogenannten Canterbury-Szene näher gebracht hat. Ich kannte schon ein paar Bands aus dieser Ecke. Soft Machine war mir ein Begriff, von Caravan hatte ich schon ein paar Platten, aber eben nicht Hatfield and the North, Egg oder National Health, die alle sehr stark miteinander verbandelt waren. Im weitesten Sinne, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, denkt man bei Canterbury an etwas verschrobenen Progressive Rock, aber eigentlich kann man das gar nicht so kategorisieren. Der Canterbury Sound, würde ich mal sagen, der war geprägt vor allem durch Persönlichkeiten, also bestimmte Musiker, die in immer neuen Konstellationen zusammengespielt haben. Ich werde auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, woher die ganzen Musiker, die bei National Health gespielt haben, wo die vorher waren, danach waren und so weiter. Aber erstmal hören wir uns was an von dem, ich glaube, zweiten National Health Album Of Cues and Cures von 1978. Das ist für mich kein Progressive Rock, das geht absolut in Richtung Jazz Rock. Erinnert mich ein bisschen an Brand X. Ich weiß nicht, ob du kennst die natürlich, Raoul. Ja, Raoul kennt die auch. Und wir hören mal rein in den ersten Song von diesem Album, der heißt, hat einen schon komplett verschrobenen Canterbury-artigen Titel. Er heißt The Brighton Two-Step, in Klammern, For Amphibians, Part 1. Viel Spaß damit. We'll be right back. Ja, das war The Brighton Two-Step von National Health aus dem Jahr 1978. Was meinst du, Raoul?
Auf jeden Fall irgendwie Prog goes Jazz, irgendwie Jazzrock, irgendwie so in diese Ecke jetzt mein erster Eindruck. Und dann habe ich tatsächlich ein kleines bisschen Gentle Giant rausgehört. Muss ich gestehen, es ist nicht auszuschließen. Sehr viel mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen. Das muss man sich genauer und intensiver anhören. Aber auch wieder eine spannende Empfehlung, wirklich. Noch nie vorher was gehört.
Hatte ich auch nicht, wie gesagt. Aber Thorsten hat mich drauf gebracht. Übrigens, Hatfield and the North, eine andere tolle Canterbury-Band, die konnte ich nicht spielen. Denn von denen hat mir zum ersten Mal unser Freund Joachim erzählt, unser gemeinsamer Freund.
Siehst du.
Deswegen leider nicht. Die mag ich fast noch lieber, machen auch ganz andere Musik.
Aber drei von vier Leuten von Hatfield sind bei National Health.
Ja.
Das ist ja das, also es sind, bis auf den Bassisten, sind ja alle zu National Health gegangen dann.
Ja, ja, oder haben zumindest, obwohl Phil Miller, war der auch bei Hatfield?
Ja.
Ah, okay, das habe ich dann falsch recherchiert. Ich erzähle noch ein kleines bisschen was zu den Musikern, weil das so ein bisschen zeigt, wie diese Szene so aufgebaut war. Also wirklich jeder hat mal mit jedem. National Health haben sich letztlich 1975 gegründet. Die hatten wechselnde Lineups. Auf diesem Album waren es Dave Stewart. Der war vorher zum Beispiel schon bei Egg gewesen und bei Hatfield in the North. Der hat Keyboards gespielt. Phil Miller, der war bei Matching Mole gewesen mit Robert Wyatt unter anderem von Soft Machine. Der hat Gitarre gespielt. John Greaves, der Bassist, war bei Henry Cow gewesen. Das ist noch eine andere Band, die in diesem Pool gehört.
Eine wildere.
Ja. Und Pip Pyle, der war auch bei Hatfield in the North gewesen und bei Gong.
Gong.
Der hat Schlagzeug gespielt. Ja, tolle Musik, wie gesagt, ging, obwohl oft die gleichen Leute dabei waren, immer so ein bisschen in eine bestimmte andere Richtung oder jede Band hat so ein bisschen was Eigenes gehabt. Und gemeinsam war eben, dass sie alle aus der Region um Canterbury kamen. Dass man das jetzt Canterbury Scene nannte. Einige fanden das gar nicht so gut, weil die eigentlich nur zugezogen waren oder was weiß ich. Aber das versteht man jetzt eben darunter. Und auch das, wie gesagt, da kennt Thorsten sich sehr, sehr gut aus und hat mich darauf gebracht. Vielen Dank nochmal.
Ja. Ja, Mensch, jetzt komme ich auch zu meinem letzten Beispiel heute. Ich sprach von drei Arten, wie ich Musik nähergebracht bekommen habe von Linus. Jetzt kommt die dritte und zwar ging die ungefähr so. Linus fragt mich, hast du Lust, nächste Woche mit nach Hamburg auf ein Konzert zu kommen? Ich so, wer spielt denn? The Lemon Twigs. Nie gehört. Lass uns fahren. So, und ja, eine Woche später waren wir dann in Hamburg tatsächlich. Das war im Indra.
Im Indra,
im, ja. Im Indra Club da, ja genau. Und ja, wir hörten eine Band und Linus hatte mir vorher erzählt, das sind ganz junge Burschen, die dahinter stecken. Und tatsächlich, die Brüder Brian und Michael D'Addario, die waren, als sie ihr erstes Album aufgenommen haben, im Frühjahr 2015, 15 und 17 Jahre alt tatsächlich. Und beim Erscheinen des Albums und auch bei dem Konzert waren sie dann 16 und 18. Und es ist unglaublich gewesen. Also die haben auf der Platte, die sie damals eben durch die Tour promotet haben, da stehen beide Brüder drin mit Lead Vocals, Lead Guitar, Schlagzeug, Bass, Keyboards. Also sie konnten beide irgendwie alles und haben sich abgewechselt.
Live auch.
Da war so eine Hälfte, da war der eine mehr im Vordergrund und der andere hat Schlagzeug gespielt und dann haben sie getauscht. Also es war irre. Die kamen aus einem Haushalt, in dem ganz viel Musik war und haben von Kindesbeinen an offensichtlich schon das alles aufgesaugt und sich ausprobiert. Ja, seitdem haben die vier Alben gemacht. Das fünfte erscheint in diesem Jahr. Und ja, ich möchte jetzt so zum Abschluss einen ganz aktuellen Song anspielen und der zeigt wieder mal, dass den beiden Brüdern die Ideen für wunderbare Melodien und Harmonien einfach nicht ausgehen wollen. Und es schließt sich hier auch ein Kreis. Ich habe nachgelesen, dass die Lemon Twigs vor ihrem ersten regulären Album eine Kassette rausgebracht haben mit 100 Kopien. Und diese Kassette hieß What We Know. Und jetzt, 9 Jahre später, verraten sie uns, was sie wissen. Und wir hören mal rein in A Dream Is All I Know. A dream is all I know. Wunderbares Popgefühl, ne? Also so boah, zeitlos.
Ja. Ich habe ja auch damals im Podcast schon gesagt, deren Eltern haben irgendwas richtig gemacht und ihnen die richtige Musik vorgespielt, ja. Ganz offensichtlich.
Ganz, ganz toll, ganz toller ja. Abschluss. Lemon Twigs sind mir in der Tat ein Begriff. Ihr letztes Album Everything Harmony, also im letzten Jahr, es war eins meiner Alben des Jahres. Ich habe sie da auch erst kennengelernt, die zwei Brüder. Hab mir da auch die Sachen davor so ein bisschen reingehört, aber die neue Single ist das, ne? Aktuelle Single. Neues Album kommt wunderbar. Der Frühling und der Sommer können kommen. Ich finde die beiden auch überragend gut. Tolle musikalische Ideen war jetzt auch schon wieder rauszuhören. Ich finde, es gibt auch einen roten Faden zum Beginn mit 10cc und den Sparks so ein bisschen und auch ein bisschen gerne Ecstasy. Das ist alles so eine Ecke, ne, die wo man Ähnlichkeiten sehen könnte. Also zumindest ich jetzt oder Pugwash oder wie sie heißen, die muss ich auch entdecken. Also ganz tolle Verbindungen. Das Einzige, das ist mir auch beim Album schon aufgefallen, aber vielleicht stehe ich da alleine. Sie sind stimmlich, finde ich, nicht ganz so stark, weil sie doch recht komplexe Songharmonien haben, auch zum Singen, wo sie vielleicht ihre Stimme nicht so ganz hinterherkommt. Das ist so ab und zu mein Eindruck, auch bei diesem Stück. Aber wie gesagt, was weiß ich schon. Aber ansonsten wollte ich sagen, ganz, ganz toller Abschlusssong dieser heutigen Folge.
Ich finde den Gesang charmant, auf jeden Fall. Ne? Es ist natürlich keine Röhre oder so, aber ich mag es ganz gern, wie der singt und vor allem die Background-Chöre, die kriegen sie dann eben doch wirklich sehr gut hin. Also das ist, da ist man oft erinnert an einige andere Größen, ne? Die Beach Boys oder irgendwas.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt am Ende angekommen sind von dieser Folge hier, an der wir teilnehmen durften.
Ja, dürfen wir das denn überhaupt bestimmen?
Raoul, was sagst du dazu? Das muss der Chef machen.
Ich bin hin und weg. Also ich habe mir viele Sachen notiert. Ich glaube, ich habe mir sogar alles notiert, wo ich nochmal genauer reinhöre und wahrscheinlich sogar auch was mir dann zulegen werde. Also es war ein Volltreffer, hat genau meinen Musikgeschmack getroffen. Ich glaube auch, die Sendung hat gezeigt, wie eng wir als Podcaster verwandt sind, ne? Mit unserem Herangehensweise und auch mit unserer Zielrichtung, so breit wie möglich Musik anzubieten und vorzustellen und ein bisschen Nerdwissen auch an den Mann zu bringen. Ich glaube, da passen wir hervorragend zusammen und ich hoffe mal, lieber Linus, lieber Thorsten, das war nicht die letzte Zusammenarbeit von uns.
Ja, nur zu.
Ja, wunderbar. Dann sind wir tatsächlich am Ende unserer Sendung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich fand's toll. Es hat mir viele neue, aber teilweise auch altbekannte Sachen näher gebracht. Es hat auf jeden Fall viel Sinn gemacht, denke ich, dass wir diese Sendung gemacht haben. Ich darf mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken. Lieber Linus, lieber Thorsten, herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, dann sage ich tschüss. Ich darf dann ganz gerne auf nächste Woche verweisen. Neue Folge, neues Glück, neues Spiel und macht's gut.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.